Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Gestern blickte die ganze Welt nach Alaska, wo ja aber offenbar doch keine wesentlichen Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine gemacht wurden. Um Russland geht's heute auch bei uns. Das Buch der als Regimekritikerin verfolgten Journalistin Jelena Kostjutschenko kommt beim Kunstfest Weimar auf die Theaterbühne. Es heißt Das Land, das ich liebe. Und hier in Deutschland berichten wir aus Chemnitz. In der europäischen Kulturhauptstadt steht das traditionsreiche Schauspielhaus zur Disposition. Sanierung oder Neubau? Daran hängt hier auch emotional ganz viel. Russland zu verstehen ist eine echte Herausforderung. Russland zu lieben scheint im Moment fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die russische Journalistin Jelena Kostjutschenko tut es trotzdem. Das Land, das ich liebe, heißt ihr Buch mit Reportagen aus Putins Russland vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Jelena Kostjutschenko ist eine mutige Gegnerin des Regimes, lebt als Verfolgte im Exil und überlebte hier in Deutschland nur knapp einen Giftanschlag. Und jetzt findet ihr Buch den Weg ans Theater. Beim Kunstfest Weimar inszeniert die Regisseurin Polina Solotowitzki Das Land, das ich liebe, als offene Frage auch an ihr eigenes Heimatland. Lässt sich Russland lieben? Polina Solotowitzki, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Das Land, das ich liebe, das Buch von Jelena Kostjutschenko. Es handelt ja von viel mehr als diesem System Putin. Es ist ein Reportageband, es ist ein tiefes Eintauchen in die russische Alltagswirklichkeit, gerade auch an den Rändern der Gesellschaft. Was hat Sie denn an diesem Buch am meisten beeindruckt?
Zuallererst ist es natürlich Lenas Persönlichkeit, die sehr, sehr beeindruckt, weil es eine unglaublich mutige Journalistin ist, die dorthin schaut, wo viele wegschauen würden. Und dieses Buch ist ja im Grunde eine Nebeneinanderstellung von sehr persönlichen autobiografischen Texten aus ihrem Leben und ausgewählten journalistischen Reportagen von Jelena in der Novaya Gazeta. Also das ist einer von den wenigen durchgehend unabhängigen russischen Medien. Und natürlich ist es eine sehr subjektive Reflexion, geprägt von ihrer persönlichen Erfahrung, aber dennoch ist es ein Porträt des Landes. Und dieses Porträt ist geprägt von vielen einzelnen Schicksalen, von Sexarbeiterinnen in den Regionen bis zu den Ganassan, einem nördlichen Volk, das wie viele andere Völker auch eigentlich gar nicht zu Russland gehören sollte. Und eins von den uns als Team am meist beeindruckten Geschichten war die Reportage über das psychoneurologische Internat, wo Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen leben. Und Jelena hat 2 Wochen dort gelebt in diesem Internat und einfach diese Bedingungen beschrieben und dieses Leben beschrieben und wie einfach diese Menschen dort isoliert und weggesperrt werden. Und das ist wirklich erschütternd. Und auch für Lena selbst ist diese Reportage hat eine besondere Bedeutung, weil sie selbst auch nennt diesen Ort als einen Ort, wo der Faschismus eigentlich längst angekommen ist.
Jetzt hat ja dieses Buch trotz allem diesen Titel, der sich fast wie eine Provokation liest, Das Land, das ich liebe. In der englischen Übersetzung ist es noch ein bisschen direkter, I love Russia. Worin begründet Jelena Kostjutschenko diese Liebe?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr provokativer Titel. Man könnte es auch übersetzen wie Mein geliebtes Land. Und natürlich besonders im deutschen Kontext ist so ein Titel für ein Buch fragwürdig, würde ich sagen. Mhm. Aber tatsächlich wählt Kostjutschenko diesen Titel sehr bewusst. Liebe ist ja ein sehr ungewöhnlicher und eigentlich unpassender Begriff im Zusammenhang mit Journalismus. Für Lena ist aber Liebe ihr Antrieb und auch ihr Werkzeug gegen dieses entstehende über die Jahre Regime. Und ich sehe auch darin, dass dieser Begriff Liebe in Bezug zum Land, dass das vielleicht auch ein Versuch ist, diesen Begriff zurückzugewinnen und so zu reclaimen, dass Liebe zum Land, diese Liebe nicht nur den Putin-Unterstützern überlassen ist.
Jetzt sind natürlich die Putin-Unterstützer trotzdem eine sehr, sehr, sehr große Fraktion in diesem Land. Das ist ja eine der wirklich ganz unbequemen Fakten, dass noch immer ein sehr großer Teil der russischen Bevölkerung diesen Präsidenten zu unterstützen scheint, auch dessen Krieg in der Ukraine zu unterstützen scheint. Aus Ihrer eigenen Erfahrung auch, es ist ja auch das Land, in dem Sie selbst geboren sind, und aus der Lektüre des Buches, gibt es irgendeinen Hinweis darauf, warum diese Präsidententreue noch immer so stark ist in Russland?
Ja, ich glaube, so meiner Erfahrung nach gibt es da schon verschiedene Haltungen. Also es gibt Menschen, die wirklich aktiv unterstützen. Es gibt viele, viele Menschen, die sich zurückhalten und einfach sagen, ich halte mich aus der Politik raus. So, das ist so ein Satz, den man oft sagt, weil man einfach keine Probleme haben will, aber man ist nicht aktiv unterstützend. Und es gibt natürlich Menschen, die nicht unterstützen und einfach weiter in Russland leben, sich aber nicht auf die Proteste trauen. Und warum das überhaupt möglich war, dass es so viele Menschen trotzdem gibt, die unterstützen, ist, weil Putin mehr als 20 Jahre Zeit hatte, einfach eine Grundlage dafür zu schaffen. Zum einen durch das Narrativ von dem großen Sieg, also gemeint ist der Sieg im Zweiten Weltkrieg. Dieser große Sieg ist eine Art Kitt, das im russischen Volk nach dem Zerfall der Sowjetunion geblieben ist. Etwas, was die Identität prägt, die russische Identität. Und Schritt für Schritt hat Putin über die Jahre dieses Narrativ aus einem Nie-Wieder-Krieg, also aus einem Nie-Wieder zu einem Wir-können-es-wiederholen. So. Also Krieg war ja immer präsent, Tschetschenien, Georgien, Syrien. Aber dieser Narrativ brauchte auch irgendwie einen ideologischen Treibstoff. Und nachdem Putin das mit der Krim durchziehen konnte, wurde es eben die Ukraine. Und ich glaube, wenn es früher passiert wäre, wäre ein Protest möglich. Also ich habe das selber miterlebt, wie es von Jahr zu Jahr gefährlicher wurde. Also 2012, als die Wahlen offensichtlich gefälscht wurden, waren hunderte tausende Menschen auf den Straßen. Und mit den Jahren hat Putin seinen Sicherheitsapparat ausgebaut und die Proteste wurden einfach gefährlicher von Jahr zu Jahr. Und 2020, als Nawalny vergiftet wurde, blieben einfach viele zu Hause, weil es einfach gefährlich war, auf die Straße zu gehen. Es gab viele Verhaftungen und Arreste. Und diese Angst und diese Gewöhnung, die macht es einfach leichter, vielleicht irgendwie den Krieg hinzunehmen und daran zu glauben, weil das ist ja sonst unerträglich, darin zu leben, kann ich mir auch vorstellen. Und so eine Figur haben wir auch tatsächlich im Stück, also Lenas Mutter, die an die Propaganda glaubt, weil sie ihre Informationen nur aus dem Fernsehen bekommt und weil das Fernsehen das leicht zugängliche und vertraute Ding ist. Und sie steht auch tatsächlich für viele Menschen in Russland, weil der größte Teil von Putins Unterstützer sind tatsächlich Menschen so über 50.
Die natürlich auch auf die Medien angewiesen sind, die sie leicht konsumieren können. Also das Fernsehen, das Staatsfernsehen, absolut, das komplett gleichgeschaltet ist natürlich. Wenn wir mal von der großen Politik aufs Theater kommen, Sie haben es gerade schon eingeleitet mit der Figur, die Sie da installiert haben. Dieses Buch, das ist ja ein Reportageband und das sind sehr viele Porträts und Einzelgeschichten und so Nahaufnahmen von bestimmten Regionen und bestimmten Menschen. Wie haben Sie gemerkt, das ist fürs Theater geeignet? Damit könnte man arbeiten.
Ja, tatsächlich, auf den ersten Eindruck ist es kein offensichtlicher Theaterstoff, weil tatsächlich könnte jede Reportage ein eigenständiges Stück sein. Die Idee, das überhaupt als Theaterstoff zu betrachten, kam von der Kuratorin Anna Narinskaya. Und dann hat sich ein Team zusammengefunden, das fast nur aus Frauen besteht, aus russischen Künstlerinnen im Exil. Und bei näherer Auseinandersetzung wurde uns klar, dass es durchaus als ein Theaterabend denkbar ist. Theater ist ja etwas, was eine gemeinsame Wirklichkeit schafft. Und ich sehe darin eine direkte Verbindung eigentlich zum Reportagejournalismus, der ja durch die Vermittlung von entfernter oder verborgenen Realitäten dieses gemeinsame Gefühl der Wirklichkeit prägt. Und aus diesen Gedanken ist auch ein Konzept entstanden, das uns erlaubte, diese zwei Ebenen des Buches zu verbinden, dieses autobiografische und das journalistische. Und Teil von diesem Konzept ist auch die Teilnahme von deutschen Spielenden in diesem Stück. Und dieses Aufeinanderprallen von zweier Sprachen, zwei historischer Kontexte, gibt auch dieses Thema von Vermittlung von zwei Wirklichkeiten. Und natürlich mussten wir auswählen und vieles ist aus dem Buch dann nicht in das Stück reingekommen. Aber es hat, glaube ich, funktioniert, wirklich einen Theaterabend daraus zu machen.
Sie haben diese Inszenierung auch als einen Versuch der Übersetzung von Kultur zu Kultur beschrieben. Also Sie haben es gerade auch schon gesagt, es sind russischsprachige und deutschsprachige SchauspielerInnen dabei. Gab es da auch viel Vermittlungsarbeit zu leisten, sich gegenseitig im doppelten Sinne verständlich zu machen, wovon man hier eigentlich gerade spricht?
Also es gab so ein bisschen, als wir angefangen haben, diesen Gedanken, dass inwiefern wird es überhaupt verständlich sein für die deutschen Schauspielenden in diesem Projekt, was das für eine Realität ist, die da beschrieben wird. Aber es hat sich herausgestellt, dass tatsächlich es kaum Fragen gab. Ich meine, viele Dinge, die Jelena beschreibt, die sind auch in Deutschland da, nur halt nicht in so einem großen Ausmaß. Und deshalb war das eigentlich viel näher, als wir es gedacht hätten, dieses Material und auch diese Wirklichkeit. Ich glaube, diese Übersetzungsarbeit, die richtet sich eigentlich eher auf das Publikum.
Ja, und das klingt so, als sei sogar ein Stück weit ein Theaterabend über Deutschland dabei herausgekommen. Dabei geht's um Russland. Das Land, das ich liebe, heißt nämlich die Theaterproduktion beim Kunstfest Weimar, basierend auf dem gleichnamigen Buch der russischen Journalistin Jelena Kostjutschenko. Premiere in Weimar ist am 21. August und vor unserer Sendung gesprochen habe ich mit der Regisseurin Polina Solotowitzki. Das Schauspiel Chemnitz blickt auf eine lange Tradition. Schauspieler wie Ulrich Mühe und Corinna Harfuch haben hier gespielt, Frank Castorf hat inszeniert. Neben dem Schauspiel umfassen die Theater Chemnitz auch die Sparten Oper, Ballett, Philharmonie und Figurentheater. Seit 3 Jahren ist das Theater aus seiner angestammten Spielstätte nun ausquartiert und spielt in einem Interim in einer ehemaligen Fabrik. Ursprünglich sollte das bisherige Schauspielhaus aus DDR-Zeiten saniert werden, doch inzwischen will die Stadt lieber einen Neubau am Standort des Interim. Das sorgt längst nicht nur für Begeisterung, wie unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz berichtet.
So, wir können mal hier durchgehen. Man geht dann quasi zu der Seite, den Ostflügel. Das ist eine kleine Bühne, eine Studiobühne. Das ist Figurentheater und über uns ist dann die große Bühne.
Theresa Schulz führt durch das Treppenhaus im Spinnbau, einem 5-stöckigen Industriegebäude etwas außerhalb der Chemnitzer Innenstadt. Bis zum Ende der DDR produzierte hier ein VEB Spinnereimaschinen. Nun ist der frühere Speise- und Kultursaal im 1. Stock die Ausweichspielstätte des Schauspiel Chemnitz. Über den 300 Sitzplätzen hängen DDR-Deckenleuchten, die gleichen wie im Berliner Palast der Republik. Im Foyer grüßt ein sozialistisches Wandgemälde. Dennoch, der Saal erinnert eher an eine Schulaula als an ein Theater. Als Dauerlösung ungeeignet, sagt auch die Sprecherin des Schauspiels.
Das ist natürlich eine hervorragende Ausweichspielstätte, aber nicht wirklich für die Zukunft gemacht. Weil man sieht es ja jetzt hier schon, die Bühne, man hat keinerlei Möglichkeiten, Kulissen nach oben zu bringen. Man hat keinerlei Möglichkeiten, nach unten irgendwas abzulassen. Und das schränkt natürlich total ein.
Vor 3 Jahren musste das Chemnitzer Theater seine alte Spielstätte verlassen. Das Schauspielhaus aus DDR-Zeiten ist marode. Dem 40 Jahre alten Gebäude fehlen Fluchtwege, die Technik ist veraltet. Zunächst wollte die Stadt das Schauspielhaus sanieren, doch inzwischen favorisiert die Stadtverwaltung einen Neubau, neben der Interimsspielstätte auf dem Gelände der früheren Spinnmaschinenfabrik. Ausschlaggebend die Kosten. 34 Millionen würde die Sanierung des Schauspielhauses mindestens kosten. Weil neue Fluchtwege nötig sind, müssten die bisherigen Probe- und Nebenbühnen weichen. Dafür wäre ein Erweiterungsbau nötig für weitere 25 Millionen, so die Chemnitzer Kulturbürgermeisterin Dagmar Roscheinski.
Dann sind wir also bei um die 60 Millionen. Das ist im Moment ein Kostenfaktor, für den wir in der Stadt Chemnitz, ist keine Überraschung, kein Geld haben.
Stattdessen will die Stadt ein komplett neues Bühnenhaus bauen. Das soll mit 33 Millionen weniger kosten als die Komplettsanierung des alten Schauspielhauses. Zudem gäbe es im Spinnbau ausreichend Platz für das Figurentheater, Probe- und Nebenbühne. Auch die Theaterwerkstätten und Lager für Kostüm und Requisiten könnten hier zusammengeführt werden. Bisher sind sie über die Stadt verteilt.
All das sind Aspekte, die über die Traditionsdiskussion hinausgehen und das Theater insgesamt in Chemnitz stabilisieren können.
Christoph Dietrich, Generalintendant der Städtischen Theater Chemnitz, wirbt gemeinsam mit der Kulturbürgermeisterin für den Neubau.
Wir sind einfach wirklich ebenso das Theater überzeugt, dass das der richtige Vorschlag ist.
Das sehen nicht alle in Chemnitz so. Gregor Eichhorn ist seit seiner Jugend mit dem Schauspielhaus verbunden.
Es war ein sehr politischer Ort, weil dort eben 89 ja im Prinzip der Beginn der friedlichen Revolution in Karl-Marx-Stadt gewesen ist.
Der 43-Jährige war zu Wendezeiten ein Kind, später am Schauspiel Regieassistent. Er fürchtet, die Stadt gebe mit dem Schauspielhaus Teile ihres Demokratieerbes auf.
Chemnitz hat eine schaurige Geschichte der Selbstverstümmelung. Das haben wir leider alles schon mal erlebt mit diesen Abrissorgien von Altbausubstanz. Ich erlebe das eben ganz persönlich, dass sozusagen die Orte meiner Kindheit, meiner Jugend, also wirklich überhaupt nicht mehr existieren. Die verschwinden einfach und damit verschwindet irgendwie auch die Geschichte.
Ähnliches befürchtet Schauspieler Alexander Ganz Cool, 27, Ensemblemitglied am Schauspiel Chemnitz.
Man raubt damit eine ortsgeschichtliche Identität auch, wenn man dieses Theater schließt.
Kritik an der Aufgabe des DDR-Baus kommt auch vom Deutschen Architektinnen- und Architektenbund. In einem offenen Brief kritisiert der Sächsische Landesverband die Pläne der Stadt Chemnitz als nicht nachvollziehbar. Den Spielbetrieb im DDR-Theaterbau dauerhaft aufzugeben, gefährde das in Teilen denkmalgeschützte Gebäude.
Es ist natürlich auch dieses Gebäude ein Sinnbild für die Ostmoderne, was die Architektur betrifft.
Zudem würde der Neubau das Theater von der Innenstadt entfernen. Die Ausweichspielstätte liegt in einem Gewerbegebiet, daneben ein Schrottplatz. Im Ensemble werden die Neubaupläne kontrovers diskutiert. Einige fürchten, der Neubau könnte eine Teilprivatisierung bedeuten. Anfang Mai hatten Schauspieler das alte Schauspielhaus symbolisch besetzt. Neben der Standortfrage richtete sich die Aktion auch gegen Kürzungen im städtischen Kulturbudget. Die Stadtspitze drängt auf eine Grundsatzentscheidung zum Theater. Noch im Herbst soll der Stadtrat über die Pläne entscheiden. Auch wenn die Finanzierung noch offen ist.
Das Geld ist im Moment noch nicht da. Ohne Fördermittel wird es nicht gehen.
Theaterintendant Dietrich glaubt, der Neubau ist die bessere Option. Ob der kommt, darüber dürfte es in der Chemnitzer Theaterszene aber noch lebhafte Diskussionen geben.
Die Zukunft des Chemnitzer Schauspielhauses bleibt ungewiss, für uns berichtete Alexander Moritz.
Die geniale Stelle.
Carmen Maya Antoni gehörte jahrzehntelang zu den prägenden Schauspielerinnen am Berliner Ensemble, viele Jahre auch unter der Intendanz von Klaus Peimann. Als dieser vor 4 Wochen starb, erinnerte Carmen Maya Antoni hier bei uns in der Sendung an Klaus Peimann und verriet uns dabei auch ihre geniale Stelle.
Also meine geniale Stelle war die Aufführung der Courage in der Inszenierung von Klaus Peimann, die Courage zu spielen und im Krieg 3 Kinder zu verlieren und das glaubwürdig für das Publikum und für mich an jedem Abend rüberzubringen.
Mit seinem Glück, seiner Gefahr, der Krieg erzieht sich etwas hin. Der Krieg dauert 100 Jahre, der gemeine Mann hat kein Gewinn.
Ich habe eine Mutter gespielt, die durch ihre eigene Schuld 3 Kinder verliert. Und in einem Krieg. Und heute sind wieder Kriege. Und wieder sind die Mütter da. Und wieder verlieren sie die Kinder. Und ich finde dieses aktuelle Moment, wenn ich auf der Bühne stand, bei meinem letzten Kind, was ich verloren hatte, da war ich fertig. Da war ich als Mensch sowie als Schauspielerin so betroffen jeden Abend, dass ich fühlen konnte, wozu man da ist und wozu man Theater spielen muss. Das war so ein Moment der Wahrheit und der ist mir in dieser Rolle gekommen.
Mutter Courage, die kommt mit Schuhen, in denen es besser laufen kann.
Weil 3 Tote von 3 Kindern zu überleben und weiterzumachen, das war für mich ein ganz großer Schritt auf der Bühne mit ganz großen Emotionen.
Carmen Maya Antoni über ihre Rolle als Brechts Mutter Courage in der Regie von Klaus Peimann. Unvergessen.